Sag bloß! Der Schwäbische Alb-Podcast. Das Magazin Alblust und Schwäbischer Albtourismus nehmen Sie mit auf eine Reise über die Alb.
Hallo und herzlich willkommen zur Premierenfolge von Sag bloß, dem Schwäbischen Alb-Podcast. Im Studio begrüßen Sie zwei Moderatoren. Ich bin Iris Goldack vom Reutlinger Generalanzeiger und dem Magazin Alblust und bei mir ist
Walter Knittel vom Donaubergland für den Schwäbischer Albtourismus.
Wir laden uns jedes Mal besondere Gäste ein, mit denen wir Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit in unsere Heimat, die Schwäbische Alb, nehmen wollen. Bring uns auf die Spur, Walter.
Ja, hallo auch von mir. Heute haben wir hohen Besuch eines ganz besonderen Ehepaares. Bescheiden, wie wir Elbler sind, haben wir zuerst bei ihr angefragt, ob sie denn Zeit und Lust hätte, als Gast in unseren Podcast zu kommen. Darauf brachte sie ihren Mann ins Spiel, oder er hat sich vielleicht auch ein bisschen selbst ins Spiel gebracht, was uns umso mehr freut. Und natürlich mit Stolz erfüllt, das kann man schon sagen. Wie es denn dazu kam, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen, aber auch über viele andere spannende Themen.
Ich glaube, wir können behaupten, dass wir den bekanntesten Jungruheständler des Landes Baden-Württemberg in unserem Podcast begrüßen. Mit uns im Studio sind heute der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und seine Frau. Grüß Gott, Herr Kretschmann. Grüß Gott, Frau Kretschmann.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Ja, weil wir darauf hoffen und ganz sicher sind, dass auch Hörerinnen und Hörer über die Landesgrenzen hinweg zuhören möchten, fragen wir all unsere Gäste zuerst mal nach ihren Wurzeln. Frau Kretschmann, sind Sie eine waschechte Elblerin oder eine Reingeschmeckte?
Ich bin weder eine Elblerin noch eine Reingeschmeckte. Ich bin von Leutz bei Sigmaringen und das ist am Rand der Schwäbischen Alb. Und wir haben uns nie als Elbler betituliert. Also das neue Elbler sind wir einfach keine.
Die im Donautal sind schon Euge dann.
Ah ja, ein bisschen Euge muss man auch sein.
Herr Kretschmann, natürlich unsere Frage auch an Sie. Sind Sie ein Elbler oder ein Reingeschmeckter?
Ich bin ein echter Elbler. Auf dem Heuberg und auf der Zwiefaltalb, also in den beiden Stationen, habe ich meine Kindheit verlebt. Und es ist eine prägende Zeit. Ja, und erst, wo ich aufs Gymnasium kam, bin ich dann nach Riedlingen ins Oberland abgewandert. Und jetzt in Leitz im Donautal, da ist es so, wenn wir hinten aus dem Haus gegangen sind wir auf der Alb und wenn wir vorne aus dem Haus rausgegangen sind wir auf der Moräne.
Wir hätten ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Sie auch so kurz nach dem Ende Ihrer langen Amtszeit in den sicherlich schwieriger und anstrengender Amt Zeit für uns nehmen. Da könnte man denken, da will man eher seine Ruhe. Wie ist es, wenn Sie als ehemaliger Landesvater heute doch Ihren Wohnort Leitz bei Sigmaringen im Donautal gehen und wie begegnet Ihnen die Einwohner? Hat sich da schon was verändert?
Wie immer. Auch als ich Ministerpräsident war, hatte mich immer als normalen Bürger von Leitz eigentlich angeschaut und nicht so sehr als MP.
Frau Kretschmann, jetzt ist Ihr Mann nach so vielen Jahren auf einmal viel mehr daheim. Vorher wurde jeder Arbeitstag von einem ganzen Stab sicherlich minutiös durchgetaktet. Wie ist das jetzt? Wer sagt im Hause Kretschmann, was wann erledigt wird?
Am allereinfachsten ist, wenn man gar nichts sagt. Und jeder geht zu seinem Tagwerk nach, sagen wir es mal so.
Da weiß schon jeder, was er zu tun hat.
Ja, ja. Er wurstelt. Jetzt ist ja Gott sei Dank Sommer. Das heißt, also die Arbeit draußen, da braucht man gar nicht lang suchen. Die findet er auch sehr schnell. Und ich bin dann eher im Haus drin. Also das, ja, ja, brauchen wir nicht lang besprechen, gell?
Sagen wir so mit dem Wurstler. Ich meine, ich muss mir jetzt natürlich neu sortieren, um das mal etwas vornehmer auszudrücken. Das ist schon eine Umstellung, ja.
Herr Kretschmann, hatten Sie sich für den Tag 1 im Ruhestand konkret was vorgenommen? Und wenn ja, was?
Ausschlafen. Aber das ist mir nicht so ganz gelungen. Ich denke, jetzt ist alles rum, die Last von den Schultern weg und jetzt schlafst richtig gut und lang. Ja, noch schlechter schlafen wie vorher. Ist dann wahrscheinlich jetzt der Umstellungsstress. Aber es ist jetzt wieder besser und bessert sich allmählich.
Also Sie kommen rein.
Ja.
Neuer Rhythmus. Herr Kretschmann, mit mehr als 70 Lenzen haben Sie länger geschafft als die meisten Arbeitnehmer in klassischen Arbeitsverhältnissen. Und alle raten einem, sich auf den Ruhestand vorzubereiten. Wie haben Sie das gemacht? Hatten Sie dafür Zeit überhaupt?
Nein, das habe ich nicht ganz bewusst nicht gemacht. Jedenfalls sehr lang nicht. Erst im neuen Jahr. Weil wenn man an den Ruhestand denkt, solange man noch nicht in ihm ist, ist einem das, was man jetzt machen muss, nicht mehr wichtig. Das habe ich dann jetzt im neuen Jahr gemerkt und bis dahin habe ich das nicht gemacht. Denn das Amt erfordert Sie trotzdem jeden Tag, auch wenn Sie bald aufhören. Und dann muss Ihr Kopf da sein und nicht schon beim Ruhestand. Deswegen bin ich wirklich eigentlich ziemlich unvorbereitet in den Ruhestand gegangen. Und darum muss ich mir jetzt sortieren. Also einen Plan hatte ich nicht und den machen wir jetzt gemeinsam, ja, der Lenzi und ich.
Frau Kretschmann, jetzt ist ja bekannt, dass Sie gern backet und kochet. Da wollen wir zuerst mal genauer wissen, geht Ihr Mann Ihnen jetzt neuerdings zur Hand oder muss er das dann künftig? Hilft er Ihnen bei anderen Arbeiten im Haus? Garten haben wir ja schon gehört. Oder steht er Ihnen im Weg?
Also beim Backen und beim Kochen kann ich niemand brauchen, weil unsere Küchenzeile ist so konstruiert, dass da eine Person super nach links und nach rechts noch langer kann und da stört jede Person. Ich bin das auch nicht gewöhnt, dass da jemand rumsteht und fragt, kann ich was machen? Aber sonst, er hat gesagt, er übernimmt jetzt die Putzarbeiter im Haus und da muss ich dann schon am Anfang ein bisschen sagen, was er jetzt aktuell machen muss. Aber wie gesagt, das wird sich alles einspielen. Gell?
Aber sagen wir schon, zum ersten Mal war ich gemeinsam mit der Gerlinde auf dem Wochenmarkt.
Ja.
Das war schon ein neues Gefühl. Weil
ah ja, und Zimmeringer hinguckt. Ja, jetzt kommt der MP-AD mit seiner Frau, mit dem Täschle.
Ja, aber da kann man jetzt wirklich erstmal so einen Wochenmarkt genießen.
Ja.
Mein Shoppen ist nicht mein Ding, mit einer Ausnahme Baumarkt. Ja. sonst ist mir das wie Spitzgras. Und daran werde ich mich jetzt gewöhnen. Dass ich auch mit der Gerlinde ab und zu auf den Wochenmarkt gehe und da einen guten Käse mit heimnehme.
Ja, aber was wir uns dann da noch vornehmen, dass wir anschließend einkehren.
Oh je, das sag ich jetzt zum ersten Mal.
Ja, das sage ich aber vor Publikum und vor Zeugen.
Dass es auch gilt dann.
Dass ich das fischt vorhin.
Aha, sehr gut. Wir bleiben bei der Küche. Wir haben uns kennengelernt, Frau Kretschmann, auf der CMT. Und ich werde das nie vergessen. Sie waren im Kochstudio, kamen aus Krankheitsgründen ganz kurz vor knapp.
Ja, ja.
Zack auf die Bühne, haben gekocht. Wir haben das erste Mal oder glaube ich das einzige Mal auf dieser langen CMT diese Plaza gefüllt. Die war besetzt bis unter das Dach gefüllt. Da waren so 600 Leute. Und ich werde nie vergessen, ich bin immer zwischen Küche und Ihnen hin und her gejoggt ins Publikum und habe Ihnen die Frage gestellt, wie viel Eier kommen bei Ihnen in den Spätzlesteig? Können Sie sich an die Frage noch erinnern?
Also
wie viele Eier?
Ja, aber ich mache das immer so, dass die Eier reinkommen, die ich da habe.
Genau.
Genau, das war die Antwort. Und ich habe gedacht, und alle anderen glaube ich auch, das hat damit zu tun, je nachdem, wie die Gästezahl aussieht. Aber noch Sie haben gesagt, das kommt drauf an, wie viele Eier ich daheim habe.
Ja.
Werde ich nie vergessen. Es war so ein großartiger Moment und der hat einfach gezeigt, Ihre Schlagfertigkeit, Ihren Humor und darauf habe ich mich heute so gefreut. So,
gut, aber wenn Sie es jetzt wiederholt, noch stimmt es ja offensichtlich.
Absolut.
War nicht
nur
ein Deck.
Nur Sie wussten bisher nichts davon, Herr Kretschmann, so wie Sie jetzt auch neuerdings nach dem Markteinkauf verhaftet werdet. Gell?
Und es hat ja wohl nichts mit der Gäste zum tun, also wer jetzt da beliebter ist oder nicht und mehr Eier kriegt.
Jetzt habe ich aber
so Spätzle drucken, das ist das Einzige, was ich ab und zu machen darf.
Ja.
Super.
Weil ich bin mit dem Spätzle-Schwab sozialisiert. Das heißt, mir schmeckt Spätzle aus dem Spätzle-Schwab besser wie die, die man eigentlich immer lobt, handgeschabt. Mhm. Ja, die schmecken mir jetzt so wie die aus dem Spätzle-Schwab.
Aus der Presse dann.
Ja. Ja, genau, die Spätzle-Presse. Eine Erfindung Baden-Württembergs.
Genau, eine der vielen.
Ja.
Ja.
Frau Kretschmann, in der Amtszeit Ihres Mannes haben Sie sich vielfältig engagiert und sich selber Aufgaben und Themen gesucht. Endet das Engagement denn jetzt mit dem Ausscheiden Ihres Mannes oder führen Sie da das eine oder andere weiter?
Nein, also ich habe bei den Aufgaben, die also als Schirmherrin, die ich als Schirmherrin inne gehabt habe, da habe ich schon, aber schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahr, habe ich gesagt, ich habe die Ämter gekriegt mit dem Amtsantritt meines Mannes und möchte die auch abgeben mit dem Ende des Amtes meines Mannes und habe das rechtzeitig gesagt, dass die noch Nachfolger gucken oder dass die einfach wissen, woran sie sind.
Mhm. Ja. Und bei Ihnen, Herr Kretschmann, ist ja bekannt, Sie lesen viel und haben Sie auch intensiv früher mit Literatur und Philosophie auseinandergesetzt. Stichwort Hannah Arendt ist ja jetzt oft zitiert worden, die letzten Wochen und Monate. Gerade vor dem Abschied, was lesen Sie gerade?
Ich lese gerade ein Werk über die Wieskirche. Ich bin ja ein großer Barock-Anhänger oder Barock-Fan, muss man eigentlich sagen. Und Gerlinde hat mir da ein neues Werk über die Wieskirche geschenkt, die aber nur die exemplarisch nimmt für den Barock, ein hervorragendes Werk. Und am Schluss meiner Amtszeit war das nochmal ein Thema, die sakralen Kunstwerke in Baden-Württemberg. Wir haben ja einen enormen Säkularisierungsschub. Ja. Also als ich angefangen habe als Ministerpräsident, waren noch über 70% Mitglied einer christlichen Kirche. Heute sind es noch knapp 50. Mhm. Da ist ein bisschen die Gefahr, dass unsere grandiosen Schätze, die wir haben, unsere grandiosen Schätze an sakraler Kultur, vor allem die ganze Barocklandschaft, dass das die Leute mit der Zeit nicht mehr verstehen. Darum haben wir auch einzelne Kirchenführer neu aufgelegt. Und deswegen lese ich das. Ich mache auch Führungen in Barockkirchen, die sehr beliebt sind. Und das will ich vertiefen. Und darum lese ich gerade dieses ganz tolle Werk über die Wieskirche und den Barock und was da alles so dahinter steckt. Nicht? Und Lust auf Barock zu machen, das ist nochmal eine Leidenschaft, die ich habe.
Ah ja. Ich glaube, es wird auch notwendig sein künftig, dass man das einfach so weiterführt. Und was steht jetzt in nächster Zukunft ganz bestimmt auf Ihrer Leseliste?
Ja, wie gesagt, erstmal habe ich ein Buch über Sokrates geschenkt bekommen. Einer der Begründer unserer Zivilisation, nicht das kritische Fragen, das hat er praktisch erfunden. Ja. Da lese ich nochmal jetzt eine Biografie über ihn. Ja, also es heißt, mich weiter philosophisch zu vertiefen, aber auch, wie gesagt, in Barock nicht. Ich kenne zum Beispiel die Barocktheologie zu wenig, habe noch ein Buch jetzt, das schon da liegt, Der Mensch des Barock, wie haben die Leute gedacht in der Zeit. Das ist ja ganz wichtig, sich da rein zu versetzen. Also das sind gerade die zwei Bücher, die als nächstes auf dem Tisch liegen.
Und eine andere Frage, hören Sie denn auch Podcasts?
Nein, bisher nicht.
Würden
Sie
den
sehen, ja, ich muss immer noch welche machen oder mitmachen. Aber das habe ich jetzt bisher nicht gehabt, weil die Zeit hatte ich dann wirklich nicht. Und jetzt muss ich erst mal aufräumen. Ja, ich hatte ja zwei Wohnsitze außerhalb, in Stuttgart und in Berlin.
Ja.
Und das muss jetzt alles neu sortiert werden. Da muss ein Haufen Zeug auch wegwerfen. Und da bin ich jetzt erst noch dran, mal aufräumen. Das ist allerdings eine Tätigkeit, die ist nicht sexy.
Das ist klar. Aber es gibt viele Leute, die hören Podcasts beim Putzen
und
nebenher.
Das, oder beim Aufräumen?
Ja, also insofern, da ich jetzt ja den Putzdienst übernehmen werde, ist das vielleicht eine gute Anregung.
Ja, also ich empfehle es Ihnen wärmstens zum Beispiel beim Staubsaugen, weil einen manchmal das Staubsaugergeräusch auch so quält. Und da dann mit der Stöpsel ein bisschen Podcast, das ist wunderbar, zu einem guten Thema, zu sowas Entspanntem zum Beispiel wie die Schwäbische Alb.
Genau.
Und danke für den Tipp.
Herr Kretschmann, als Ministerpräsident mussten Sie selbst reden, diplomatisch antworten, wenn man Sie beispielsweise gefragt hat, wo es Ihnen am Land denn am besten gefällt.
Und jetzt müssen Sie doch keine Rücksicht mehr darauf nehmen, oder? Wir möchten gern mit Ihnen beiden unsere Rubrik Blitzschnell spielen. Dazu haben wir ein paar Begriffe ausgesucht, die im Prinzip entweder oder folgen. Bitte entscheidet Sie sich jeweils für einen Begriff und wir beginnen mit Ihnen, Frau Kretschmann. Sind Sie bereit?
Planen, improvisieren oder nehmen, wie es kommt?
Vieles nehmen, wie es kommt.
Vereinsleben, Ehrenamt oder aus allem raushalten?
Nein, Vereinsleben und Ehrenamt. Und das Dritte auf keinen Fall.
Maultaschen, Linsen mit Spätzle oder Zwiebelroschbraten?
Zwiebelroschbraten. Oh.
Herr Kretschmann, hier kommen Ihre Begriffe. Schwarzwälder Kirschtorte, Treibliskuchen oder Donauwelle?
Treibliskuchen.
VfB Stuttgart, SC Freiburg oder FC Heidenheim oder FC Leitz?
VfB Stuttgart, nichts anderes.
Und Bier, Most oder Wein?
Je nachdem. Nach dem Schaffen gern ein gutes Weizen und am Abend gern ein gutes Viertel Rotwein. Es muss nicht nur Trollinger sein.
Unsere Begriffe sind für Sie beide die letzten, die wir haben. Diesmal bitten wir Sie um eine Begründung. Warum, weshalb, in welcher heimischen Urlaubsdestination hier in Baden-Württemberg gefällt es Ihnen am besten? Auf der Alb, im Donautal, im Schwarzwald oder am Bodensee? Wo sind Sie am allerliebsten?
Im Donautal. Mhm. Begründung, ich bin da aufgewachsen. Leitz liegt ja am Anfang vom Donautal mit dem Borrefels. Das ist also so der erste Felsblock. Mhm. Und im Donautal gibt es ja, wie auch hier, natürlich auf der Alb überall. Aber dort gibt's wirklich die größte zusammenhängende Felsblöcke, Felswände hier bei uns. Und das Donautal, mit dem bin ich einfach aufgewachsen. Das ist einfach meine Heimat.
Mhm. Mhm. Auch das Donautal, das verbindet ja beides. Mhm. Ja. Es ist Alb und doch nicht Alb, nämlich halt Donautal. Und es hat Gerlinde schon gesagt, mit den größten Felsen außerhalb der Alpen in Deutschland, aber eine grandiose Landschaft, praktisch der Grand Canyon, der schwäbische Grand Canyon. Und für mich als Botanikliebhaber nochmal mit den Glazialrefugien, also den Pflanzen, die sich in der Eiszeit aus den Alpen hierher geflüchtet haben. Also das ist immer grandios und eine einfach der schönsten Gegenden Deutschlands. Aha.
Wir haben aktuell mit der Ausgabe der Alplust, die 2026, hatten wir Sie auch befragt. Ich habe einen kleinen Wissensvorsprung, Walter, und ich weiß, wie sehr du dich darüber freust, weil du einfach der Touristiker fürs Donaubergland bist. Und da haben Sie das genauso wiedergegeben. Also für Sie beide einfach die Heimat und diese Verliebtheit, dort zu sein, das finde ich wundervoll.
Ja, auf der anderen Seite, der ländliche Raum hier im Südwesten war ja immer schon Ihre Heimat, aber wenn wir jetzt gerade so beim Unterwegssein sind, fallen Ihnen da Veränderungen auf in der dörflichen Struktur? Wie verändert sich's und wie können wir sicherstellen, dass da ländliche Bereiche dann auch für junge Menschen attraktiv bleiben?
Ja, erstmal hat sich die Alp natürlich schon längst verändert. Ich bin ja auf dem Heuberg, die früheste Kindheit, und auf der Ziefalter Alb. Ich meine, das waren arme Bauern. Nicht der Heuberg war das Armenhaus Württembergs. Da mussten viele auswandern. Nicht? Und bis sie darauf kamen, was anderes zu machen. Nicht? Und ich erinnere mich noch gut, da war ich vielleicht 4, 5 Jahre alt. Da war ich bei diesem Neuempfang, das war nämlich eine kleine Schraubenfabrik in Egesheim. Mhm. Und ich habe das deswegen in Erinnerung, weil der uns da was erklärt hat, hat gesagt, die Schraube in dem Pack kann man zählen, indem man die Pack wiegt. Und dass man jetzt eine Menge Schrauben zählen kann, indem wieg, habe ich natürlich als 5-Jähriger nicht verstanden. Das hat sich aber, hat mich aber total fasziniert. Und deswegen haben wir auch auf jedem Albdorf, auf jedem nicht, aber auf vielen Weltmarktführer, kleine Gewerbegebiete, überall die Halb hat sich schon immer verändert. Und heute sind wir eben nicht mehr das Armenhaus, sondern auch da wird Wohlstand und Wertschöpfung generiert. Und das hat sich natürlich verändert. Es hat natürlich auch Nachteile. Das ist ja logisch. Eben die Flächenversiegelung und vieles andere mehr. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir beides gefördert bekommen. Natürlich, am meisten hat sich die Alp verändert durch die vielen Flurbereinigungen. Nicht früher hat die ganz anders ausgesehen, das wissen viele nicht mehr. Und heute macht man das klüger und wir versuchen wieder mehr Struktur in die Landschaft reinzukommen. Auf der Fahrt hierher haben wir eine Allee gesehen, eine frisch gepflanzte. Das ist so ein Beispiel, wo man das macht. Also da haben wir auch Aufgaben vor uns, die Vielgestaltigkeit der Alp wieder ins Auge zu fassen und herzustellen.
Vermutlich weiß nicht jeder, dass auch Sie, Frau Kretschmann, für die Grünen im Gemeinderat waren und Fraktionsvorsitzende. Ja, ja. Deshalb geht die Frage auch an Sie. Wie sehen Sie das, dass wir den ländlichen Raum attraktiv halten?
Ja, also erstens, was mich immer fasziniert, also auch heute, wo wir ja wirklich über die Alp gefahren sind, ist, dass in jedem Dorf sieht man Neubaugebiete, ob sie groß sind oder klein. Und die Dörfer sind alle durch die Bank sehr gerichtet, richtig schön gerichtet. Das heißt, also diese Neubaugebiete ist für mich immer ein Zeichen, da zieht auch junge Familie hin. Denn in unserem Alter fängt man nicht mehr an, sich ein Haus zu bauen, sondern das machen die Jungen. Und dass die Dörfer wirklich schön hergerichtet sind. Was mich immer ein bisschen, ja, stört, kann ich nicht sagen, aber was mir auffällt, ist, auch wenn man mal durch die Dörfer läuft, man trifft nie jemand auf der Straße. Gell, früher waren auch Kinder auf der Straße zum Beispiel oder auch Leute oder alte Leute sind dann auf dem Bänkle vor dem Haus gesessen. Und wenn du heute durch ein Dorf gehst, egal welches das ist, du siehst Autos, du weißt, Leute wohnen hier, aber du siehst keine Leute auf der Straße.
Wem ist unterwegs und will mal nach dem Weg fragen?
Ja, dann muss man klingeln. Ja.
Dann
also
muss man klingeln.
Das mache ich dann.
Welche Erklärung haben Sie dafür? Was glauben Sie, woran das liegt, dass die Leute so nicht draußen sichtbar sind?
Also wenn ich jetzt das mit meiner Kindheit vergleich, da waren wir halt auf der Gasse.
Ja.
Da gab es kein Fernsehen zum Beispiel. Da, nicht? Also das heißt, vieles hat sich heute ins Haus verlagert. Ja. Da ist oft viel interessanter wie draußen. Ja? Nicht in so einem Computerspiel wird was anderes geboten, als wenn die jetzt da in der Gegend rum. Da bist jedenfalls für junge Leute, das muss man sehen. Und es hat heute eine ganz andere Faszination. Und darum hat sich das Leben sehr viel stärker nach innen verlagert. Vor allem am Abend ist ja, wie Gerlinde gesagt hat, gar niemand mehr auf der Gasse. Jetzt in meiner Kindheit waren wir auf der Gasse. Ich bin auf kleinen Dörfern aufgewachsen. Der Radius, den wir da hatten, der war erheblich. Ich schätze mal, bis zu 2 Kilometer ums Dorf rum. Ich bin da,
aber bei der Burbe,
bei der Mädchen. Ich bin da rumtigert und man hat halt gewusst, zum Bettleiter, also um 6 Uhr muss man daheim sein.
Ja, genau.
Ja, also es war eine völlig andere Welt, also was ich in einem Leben, das ich ja jetzt weitgehend hinter mir habe, verändert hat. ist ganz unglaublich. Mhm. Auch der Wohlstand, ja, alles, das hat ja völlig andere Dimensionen. Mhm. So meine Kindheit, insofern hat sich da halt die Welt geändert.
Ja, wirklich gedreht. Unterwegs sein ist das Stichwort, Frau Kretschmann. Ich habe gelesen, dass Sie für den Albverein Ihres Heimatorts jeden Herbst einen Ausflug nach Stuttgart organisieren und jedes Frühjahr eine Tageswanderung, die Sie auch selber führen. Machen Sie das nach wie vor?
Nein, das mache ich nicht mehr. Und mit Stuttgart, diese zweitägige Ausflüge, das habe ich 10-mal gemacht.
Ja.
Und da hat zum Beispiel, als ich das bei der Wanderplanaufstellung vorgestellt habe, da haben die: Hä? Was tut man 2 Tage in Stuttgart? Und nach 10-mal haben sie gesagt: Oh, Gerlinde, mach's doch weiter, das ist immer so toll und so interessant. Also das war für mich natürlich auch toll, weil ich dann natürlich ja alles mir erarbeiten musste. Aha. Also und dadurch eine Stuttgart und Umgebung. Also ich habe dann zum Schluss immer Stuttgart selber, aber auch Umgebung gemacht. Also Ludwigsburg, Marbach, also als Beispiel, und habe da auch viel kennengelernt. Aha. Das ist einfach für uns, Stuttgart ist einfach ein bisschen weg. Mhm. Gell, das ist woanders, irgendwo.
Mhm. Ja.
Gell?
Ja.
Apropos Vereine, Herr Kretschmann, sind Sie ebenfalls in einem Verein engagiert oder haben Sie es jetzt wieder vor?
Ja, einem Verein engagiert kann man als Ministerpräsident und Berufspolitiker nicht wirklich. Mhm. Ja, es sei denn, man nimmt irgendwelche repräsentativen Ämter, tut aber nichts.
Ja.
Wirklich, ja. Das ist mir jetzt so gelegen. Meine Frau wirbt jetzt dafür, dass ich wieder in den Kirchenchor mitsinge.
Ja, er ist ja Mitglied im Kirchenchor.
Sing aber, seit ich MP bin, immer in meinen Sänger, die nicht zur Probe kommen. Das ist nicht so erwünscht, weil die singen nachher falsch. Also das muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache und ob meine Stimme das überhaupt noch hergibt.
Auf jeden Fall.
Gut, im Albverein, da bin ich manchmal mitgelaufen, aber auch mit der Gerlinde zusammen Wanderung gemacht, aber alles vor meiner MP-Zeit. Ob ich das wieder mache, glaube ich jetzt nicht.
Wir kommen zu einer Rubrik und die nennt sich Gefährliches Albwissen. Und ich bin gespannt, ob Sie das beantworten können. Früher haben sich einzelne Menschen oder ganze Gemeinden teils bekämpft. Katholiken und Protestanten waren sich gar nicht grün. Mit teils haarsträubenden Aktionen wie einem Güllewagen bei einer Fronleichnamsprozession.
Mhm.
Können Sie, Herr Kretschmann, in Prozent beziffern, wie viele evangelischgläubige auf der Alp leben und wie viele katholischen Glaubens?
Ich schätze mal 50-50.
50-50 passt. Und vorher haben wir ja gehört, ne, dass praktisch die Menschen in der Kirche, die kirchenzugehörig sind, dass die Zahl insgesamt runterging. Ne?
Ich meine, früher war das natürlich eine sehr klare Grenze. Ja.
Ja.
Die evangelischen, die katholischen, ich bin ja nur auf der katholischen Alp groß geworden. Man muss schon sehen, durch die Flüchtlingsströme, hat sich das schon dramatisch geändert nach dem Krieg, sodass ich vermute, dass das 50-50 ist.
Haben Sie da aus Ihrer Kindheit, haben Sie Erinnerungen, wie das war?
Ah ja, unsere Mutter war ja evangelisch.
Mhm.
Und das war natürlich für sie ganz, ganz schwierig, in eine katholische Familie und in ein katholisches Dorf rein zu heiraten. Also sie hat da manchmal wirklich, also weniger von den Leuten selber, wie auch innerhalb der Familie, hat sie schon ganz große Schwierigkeiten gehabt.
Mhm.
Ich habe da jetzt keine Erfahrung gemacht. Es war nur so, im Religionsunterricht, wir hatten eine evangelische Familie und die mussten dann noch von Sonderbuch nach Hainge zum Religionsunterricht. Sonst haben wir, war das jetzt, da wir nicht in irgendeinem Grenzgebiet gelebt haben, habe ich jetzt da keine speziellen Erfahrungen damit gemacht. In Oberschwaben habe ich dann gelernt, dass man zu der evangelischen Wirschleibe gesagt. Aber das habe ich auf der Albit gesagt, das war dort nicht gebräuchlich.
Das war da, ja. Und mit den Feindseligkeiten, also ich weiß noch, kirchlich hat das Nachbardorf das Kleine war, als Leitz hat seit der Säkularisation kirchlich zu Leitz gehört. Das heißt, die Kinder mussten zum Kommunionunterricht nach Leitz runterkommen. Und da war das üblich, dass man hinterher noch ein bisschen sich verschlagen hat gegenseitig. Aber das war jetzt nicht böse gemeint oder so. Also so habe ich es wenigstens in Erinnerung. Sondern es hat einfach dazugehört. Gell, das war jetzt... Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass da wirklich mal jemand ernsthaft verletzt wurde. Ja. Sondern da hat man einfach nur ein bisschen sich austoben müssen,
so
wird man heute sagen. Gell? Und dadurch, dass natürlich auch keine Erwachsene da war, das war ja früher anders wie heute, wo immer hinter jedem Kind mindestens ein Erwachsener steht, da hat auch nie jemand, doch außer euch, die haben immer geschrien, die Frauen, lassen mir mein Buch in Ruhe. Aber alle anderen war das, ja, das war halt so.
Das ist eine super Überleitung zu Ihren Kindern. Sie haben 3 Kinder, Sie haben Enkel.
Ja.
Und da ist die Frage, leben die auch im ländlichen Raum? Und ich schließe gleich noch die Frage für Sie, Herr Kretschmann, an was macht der Opa am liebsten mit seinen Enkel?
Unsere Enkel leben im Allgäu.
Im Allgäu?
Und Wolfegg im Allgäu. Mhm. Also sie leben richtig auf dem Land.
Auf dem Dorf,
ja.
Ja, ja, unsere Tochter ist mit ihrem schottischen Mann wieder in Schottland zurück. Das wissen wir noch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Dann der Johannes, der mittlere Sohn, der hat sich ein Häusle gekauft in Leitz. Mhm. Der wohnt also nicht immer, aber meistens in Leitz. Ja. Und die jüngste, wie gesagt, in Wolfegg.
Im Allgäu.
Im Allgäu, mit der Enkel.
Mit der Enkel mache ich am liebsten spielen. Also das mache ich mit denen, wir sehen die ja nicht so oft leider.
Ja.
Und da wollen die natürlich spielen mit den Großeltern. Das machen wir. Gibt es immer verschiedene Phasen, mal war es Fußball, jetzt sind es mehr spezielle Spiele, die die halt mögen.
Mhm. Ja, oder darf ich erinnern, das war ganz toll, wo du im Sandkasten...
Das war aber bei uns.
Ja, wo sie bei uns
waren. Wenn sie zu uns kommen, sie muss sehen, die haben einen Sandkasten mit Sand aus dem Baumarkt. Da haben die auch nie gespielt in dem Sandkasten.
Ah, ja,
bei mir gibt es einen richtigen Kabelsand. Mhm. Also ungewaschener, lehmhaltiger Sand, mit dem kannst du richtig bauen.
Mhm.
Und da waren die immer im Sandkasten und haben da gern gebaut. Auch Dämme kann man bei uns bauen und damit Wasser diese Dämme zum Brechen konnte. Das hat schon ihr Vater das Gleiche gemacht, wo er nur im Sandkasten gespielt hat.
Hast du Rumdreckle, macht einfach Spaß.
Ja, ja. Ja. Richtig Rumdreckle.
Ja, schön. Also wir haben nur eine Rubrik, die machen wir mit allen Gästen, das heißt Ergänzungssätze. Und wir haben jetzt ein paar Halbsätze überlegt, die Sie vielleicht dann ergänzen können. Und bitte, Iris.
Ich fange an mit einem Halbsatz für Gerlinde Kretschmann. Wenn wir sonntags in die Kirche gehen, dann?
Dann müssen wir eigentlich nur ums Eck rum und Kirchentreppe hoch.
Und an Sie, Herr Kretschmann, Dialekt ist mir wichtig, weil...
Da ist man daheim.
Sie und Ihr Mann waren beide Lehrer. Als Lehrer sollte man unbedingt...
Nicht immer meinen, man müsse alles besser wie alle anderen.
Und wenn Sie jetzt im Ruhestand sind, Herr Kretschmann, wenn Sie dann nochmal ein Studium anfangen wollten, dann würde ich...
Entgegen meinen ursprünglichen Absichten Gasthörer in meinen gelernten Fächern sein, also Biologie und Chemie.
Für die gemeinsame Zeit wünsche ich mir,
dass wir beide noch ein paar gesunde Jahre hin miteinander. Gell?
Gesundheit ist in dem Alter die Grundlage für viele Wünsche.
Und mit mehr Zeit kann ich endlich
wieder mehr lesen.
Wir wissen, dass Sie beide gerne wandern. Gibt es für Sie noch weiße Flecken auf der Alp? Und wenn ja, wo möchten Sie denn unbedingt mal hin?
Also weiße Flecken fallen mir jetzt spontan keine ein, aber die gibt's hundertprozentig noch. Aber direkt, dass noch gar nirgends war in irgendeinem Teil, da fiel mir jetzt nichts ein.
Aber ich hätte schon noch Zielwünsche für die Schwäbische Alb. Zum Beispiel mal der Limes und der Limeswanderweg. Und bei Lorch könnte man das ganz schön verbinden. Also was wir immer gern machen, ist Natur und Kultur verbinden. Und dann natürlich wirklich die Ostalb auch. Also das sind schon nicht gerade weiße Flecke, aber helle Flecke, sagen wir es mal so. Und wo man auch mal wirklich Urlaub machen könnte. Also nicht bloß einen Tag zum Wandern, sondern einfach mal ein paar Tage.
Gut, aber es darf nicht der Eindruck entstehen, wir wären noch nie auf der Ostalb. Das ist mitnichten der Fall, meine Liebe. Wir waren auf dem Herzfeld.
Ja, ja.
Neresheim, ja, mit den gigantischen Fressen vom Knoller. Also da waren wir mindestens schon dreimal.
Ja, aber es gibt noch mehr. Und auch am Wegesrand zum Beispiel.
Und dafür soll jetzt Zeit sein.
Ja, ja, und da geht es ja Ihnen wie viele unserer Hörer, die ja noch viele Sachen entdecken können. Und das war jetzt ein wunderschöner Tipp für die Ostalb.
Und was wir in letzter Zeit ein paar Mal gemacht haben, dass wir wirklich in unmittelbarer Umgebung, zum Beispiel um Meßkirch rum, haben wir eine tolle Wanderung.
Also schon so Nachbarort, Nachbarstädte Meßkirch.
Also mitsamt dem Heidegger Weg oder Trochtelfinger. Also wirklich unhinter Sachen entdeckt, wo man hin sagen müsste, hoppla, da waren wir jetzt wirklich an diesem Flecken Erde noch nie.
Die Schwäbische Alb ist so groß, da gibt es ganzes Leben lang was zu entdecken für alle, die auch da wohnen, die vieles nicht kennen bis jetzt. Aber ich glaube, wir sind jetzt nach dem schönen Gespräch Ende unseres Podcasts angelangt und wir danken Ihnen ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch hier bei uns.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir stellen uns jetzt wirklich vor, das Ehepaar Kretschmann hört uns künftig regelmäßig zu.
Ja, genau.
Die nächste Folge von Sag bloß, der Schwäbische Alb-Podcast, ist am Freitag in 2 Wochen auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.
Sag bloß! Der Schwäbische Alb-Podcast. Alb.
Traumhafte Ausflugsziele, außergewöhnliche Menschen, herrliche Fotos und tolle Restauranttipps. Lesen Sie die Alblust, das Magazin über die Schwäbische Alb. Jetzt im Handel und im Abo.
Lust auf einen Kurztrip? Rauf aufs Rad, rein in die Wanderschuhe. Die Schwäbische Alb überrascht mit Albtraufkante, Wacholderheiden und Streuobstwiesen. Zwischen Felsen und Höhlen warten Glücksmomente. Finde deine Outdoor-Auszeit auf schwäbischealb.de.